HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Hitze, Trockenheit und Schädlinge. Die Wälder in Hessen sind am Limit. Was können wir jetzt noch gegen das Waldsterben tun? Die Trockenheit in den Jahren 2018 und 2019 hat dem hessischen Wald schon schwer zugesetzt. Und in diesem Jahr ist es besonders schlimm, sagen jetzt Hessens Försterinnen und Förster. Sie leiden ganz besonders darunter, dass ihr Wald mehr und mehr abstirbt. Jens Wellhöhner war mit einer Försterin unterwegs im Habichtswald bei Kassel.
Das Laub raschelt unter den Schuhen. Für den Laien ein schönes Geräusch, eben typisch Wald. Aber für Försterin Anke Eichmann klingt das ganz anders.
Aktuell fühlt man sich schon fast wie im Herbst, wenn man hier über die Wege läuft, weil einfach so viel trockenes Laub schon überall liegt. Und das ist einfach aktuell viel zu früh. Da sieht man dann, die Bäume leiden gerade wirklich unter dem Stress, dass sie nicht genügend Wasser haben und zeigen uns das so ein bisschen.
Anke Eichmann ist eine junge Försterin, mit Begeisterung dabei. Hier im Habichtswald sieht alles auf den ersten Blick noch grün und gesund aus. Aber der geübte Blick der Försterin schweift immer wieder nach oben.
Wir sehen da oben eine Eiche. Die ist in der Krone schon sehr vertrocknet. Die hat oben keine Blätter mehr. Genau, und fängt dann an, hier die Todäste zu bekommen oben und stirbt dann langsam ab.
Ein Spaziergänger kommt uns entgegen. Er geht jeden Tag in den Wald, wenn es geht. Aber auch er sieht
abgebrochene Äste, trockene Blätter. Ja, ist traurig, ne?
Das Baumsterben trifft auch die Buchen und sogar Eichen, jahrzehntealte Exemplare. Das macht was mit einem, sagt die Försterin.
Das stimmt mich sehr traurig. Also das muss ich echt sagen. Gerade wenn jetzt irgendwie alte Eichenbestände oder sowas sind, die man schon lange kennt und dann sieht man, okay, jetzt ist die Eiche einfach weg. Das ist natürlich traurig, aber man weiß auch, es kommt wieder was Neues. Das finde ich immer so das Positive. Der Wald stirbt zwar teilweise gerade ab, aber es bleibt Wald. Es dauert natürlich ein bisschen, aber er kommt wieder.
Große Flächen im Wald sind zwar mittlerweile kahl, aber Förster und Waldarbeiter pflanzen hier schon neue Bäume an, die mit der Trockenheit besser zurechtkommen.
Das sind ganz verschiedene Arten, beispielsweise die Eiche, der Bergahorn, Spitzahorn, teilweise auch die Douglasie. Ja, wenn der Standort gut genug ist, auch mal eine Elsbeere beispielsweise. Also da versuchen wir wirklich verschiedenste Baumarten auf die Fläche zu bringen. Kiefern, teilweise auch Birken, die nehmen wir auch mit sehr gerne.
Die Mischung macht's und so füllen sich nach und nach die Lücken im Wald. Försterinnen und Förster sind im Moment überall im Wald aktiv. Bäume retten, neue Pflanzen.
Da ist sehr viel Man- und Womanpower gefragt.
Anke Eichmann lacht und schaut nach vorn. Das ist die beste Therapie gegen die große Trauer über sterbende Bäume.
HR-Info-Reporter Jens Wellhöhner über den mühsamen Kampf gegen das Waldsterben bei uns in Hessen. Es hat lange gedauert, aber jetzt ist es soweit. Die Schulen in Hessen bekommen endlich ein einheitliches Videokonferenzsystem, mit dem Fernunterricht stattfinden kann. Es war eine lange und schwere Geburt, denn zuerst gab es Probleme mit dem Datenschutz und dann auch noch eine Panne bei der landesweiten Ausschreibung. Jetzt ist aber klar, Hessens Schulen sollen mit dem Tool Big Blue Button ausgestattet werden. Darüber haben wir vor dieser Sendung mit Heidi Radwilas aus dem HR Landtagsstudio in Wiesbaden gesprochen. Wir haben sie gefragt: Heidi, dieses System Big Blue Button, das ist ja nicht neu. Was weiß man darüber?
Ja, das stimmt. Das Big Blue Button, das gibt's schon. Das ist eine sogenannte Open-Source-Lösung, an der viele arbeiten und die von jedem sozusagen genutzt werden kann, auf die eigenen Zwecke angepasst werden kann. Und Big Blue Button, das wurde in der Corona-Zeit auch schon von Schulen in Hessen genutzt, teilweise. Neu soll jetzt laut Kultusministerium Folgendes sein. Der Anbieter, der hier den Zugschlag bekommen hat, das ist German Edge Cloud aus Eschborn, der nimmt eben dieses offene System, passt es genau auf die Belange der hessischen Schulen an und versieht das Ganze, das ist jetzt wichtig, mit einer sehr leistungsstarken IT-Infrastruktur. Das heißt, das Ding soll dann verlässlich und ruckelfrei laufen, selbst wenn tausende Schülerinnen und Schüler gleichzeitig drauf zugreifen würden. Man war ja ursprünglich mal der Meinung, man könne für Hessen ein ganz eigenes Videosystem aufsetzen mit einer eigenen Lösung. Aber jetzt hat man sich eben für diese, wie ich finde, recht pragmatische Lösung entschieden.
Ich hatte es ja schon anfangs erwähnt, so ein einheitliches Videokonferenzsystem, das war schon lange geplant und sollte letztes Jahr schon eingeführt werden. Dafür gab es eine Ausschreibung, aber bei der gab es eine formale Panne und dann hatte einer der Bewerber geklagt. Kann denn dem Land jetzt so etwas wieder passieren?
Ja, es ist ja so, wenn ein Anbieter bei so einer Ausschreibung den Zuschlag erhält, dann haben die unterlegenen Bieter eine gewisse Zeit lang die Möglichkeit, Einspruch zu erheben, sich zu beschweren, zu sagen, da war was nicht fair bei der Ausschreibung, die muss möglicherweise wiederholt werden. Und diese Einspruchsfrist, die ist eben laut Kultusministerium jetzt abgelaufen. Das heißt, man hält es jetzt für rechtssicher.
Nun gibt es ja viele, gerade US-amerikanische Videokonferenzsysteme, sei es jetzt Zoom oder Microsoft Teams. Bei denen hatte der hessische Datenschutzbeauftragte aber Bedenken. Ist denn Big Blue Button, also die Plattform, die nun ausgesucht wurde, denn wirklich datenschutztechnisch in Ordnung?
Ja, ich will nochmal erklären, der hessische Datenschutzbeauftragte, der hatte ja deshalb ein Problem mit den US-Anbietern, weil er sagt, da ist der Datenschutz in den USA eben einfach nicht so streng wie in Europa und in Deutschland. Und man wisse dann eben nicht, wo die Daten letztlich landen in den USA. Und Big Blue Button, das ist ja wie gesagt eine Open-Source-Lösung und kann eben genau auf die Belange des Landes angepasst werden. Das soll jetzt auch passieren mit dem Unternehmen German Edge Cloud. Und dann soll das Ganze eben noch auf dem Schulserver integriert werden. Das soll dann besonders sicher sein und das hält man für datenschutzkonform.
Im Herbst sollen die ersten hessischen Schulen mit einem einheitlichen Videokonferenzsystem arbeiten können. Damit soll Fernunterricht gehalten werden. Wann wirklich alle Schulen mit diesem System verbunden sein werden, das ist allerdings noch unklar. Infos dazu hatte Heidi Rettwilers. Sie sind jung, sie sind mutig und sie lassen ihr gewohntes Leben komplett hinter sich, um ganz neu anzufangen. Die Rede ist von Erzieherinnen aus Kolumbien, die nach Hessen kommen. Im Herbst sollen 10 von ihnen in hessischen Kitas anfangen, denn in Deutschland fehlen Erzieherinnen und Erzieher. Qualifiziertes Personal aus dem Ausland zu rekrutieren, ist dabei eine Möglichkeit, den Mangel etwas abzumildern. Wie das genau funktioniert, berichtet Hanna Immich.
Alejandra Santoyo lebt in Armenia, einer mittelgroßen Stadt in der Mitte von Kolumbien. Wir sind über die Kommunikationsplattform Teams miteinander verbunden. Bei uns in Deutschland ist es Nachmittag, bei ihr früher Morgen. Die 26-Jährige hat an der öffentlichen Universität von Quindío in ihrer Stadt frühkindliche Bildung studiert. Im Herbst kommt sie nach Hessen, um als Erzieherin in einer Kita anzufangen.
In Kolumbien wird mein Beruf nicht sehr geschätzt und man kann hier von dem Gehalt nicht leben. Man braucht 2 oder 3 Jobs, um genug Geld zu verdienen.
Hinter ihr liegen rund 7 Monate Intensivsprachkurs vor Ort. Organisiert von der Frankfurter Agentur Talent Orange. Projektleiterin Lady Sanchez kommt selbst ursprünglich aus Kolumbien.
Wir wählen die Besten aus den besten Unis in Kolumbien, die schon den Abschluss haben. Und bilden sie in der Sprache weiter, also in der deutschen Sprache weiter. Das heißt, wir versuchen ihnen dadurch auch die deutsche Kultur zu vermitteln.
Die Agentur Talent Orange vermittelt schon seit Jahren Pflegekräfte aus dem Ausland nach Deutschland. In diesem Jahr sind es zum ersten Mal auch Erzieherinnen. Die ersten sollen im Oktober in Hessen starten. Die Agentur übernimmt bei diesem Modell alles. Von der Rekrutierung der Talente vor Ort über den Sprachkurs, der Suche nach Arbeitgebern in Deutschland, Anerkennung der Bildungsabschlüsse bis hin zur Flugbuchung, Wohnungssuche, Anmeldung und ersten Begleitung in Deutschland. Das Ganze dauert zwischen 1,5 und 2 Jahren und kostet ein halbes Jahresgehalt einer Erzieherin. Das zahlt der neue Arbeitgeber. Auch der städtische Eigenbetrieb Kita Hanau stellt 6 kolumbianische Erzieherinnen ein. 2 davon werden in der Kita François Gärten in Hanau anfangen. Leiterin Katharina Knies freut sich schon auf die Verstärkung.
Wir sind hier ein ganz offenes Team und wir haben hier schon jetzt von verschiedenen Kulturen Erzieherinnen und sind einfach ganz gespannt, was die mitbringen.
Die 26-jährige Alejandra aus Kolumbien ist schon aufgeregt vor dem Start in ihr neues Leben in Hessen.
Aber ich freue mich darauf, so viel wie möglich über Deutschland zu lernen und zu erfahren.
Die Kinder werden ihr den Start im fremden Deutschland sicher leicht machen. Da ist sich die Kita-Leiterin Katharina Knies sicher.
Kinder sind, glaube ich, sowieso die offensten Menschen.
Von Kolumbien nach Hanau. Mehrere Kita-Erzieherinnen kommen jetzt aus dem Ausland nach Hessen. Hanna Immich hat uns darüber informiert. Eigentlich ist es ja was Schönes, wenn einem die Oma, der Vater oder ein lieber Onkel was vererbt. Es gibt aber auch Nachlässe, die sind, naja, so ein bisschen problematisch. Unser Kollege Jan Tussing zum Beispiel hat von seinem Stiefvater ein Haus samt paläontologischer Sammlung geerbt. Also wir reden hier zum Beispiel von einem Schlangenskelett aus der Grube Messel oder einem Gebiss eines urzeitlichen Hundes. Tja, und gerade diese Sammlung stellt den neuen Besitzer vor ungeahnte Herausforderungen. Warum genau? Das hat der hr-Info-Reporterin Yvonne Koch gezeigt.
Hier ist jetzt voll am Eingang die Falltür.
Jan Tussing wuchtet eine ziemlich große, schwere Holzplatte hoch. Darunter steile Stufen, die in einen Gewölbekeller führen. zum Pleistozän-Museum steht auf einem Schild über der Treppe.
Boah, das riecht schon richtig muffig hier.
Ja, also es ist nicht schimmelig, aber Salpeter.
Und der kommt von den unzähligen Mammutknochen, Bisonschädeln, Geweihen und versteinerten Zähnen, die hier gelagert sind. In Regalen, am Boden, kreuz und quer. Im Keller ist dadurch fast kein Platz mehr. Es war nicht immer leicht, mit so einem extremen Sammler zusammenzuleben, erinnert sich Jan.
Da gibt es ja diesen großen Oberschenkelknochen und der stand dann da in so einem blauen Fass in der Dusche über Wochen in dieser Konservierungsmasse und ich konnte dann eben nicht duschen.
Wobei Jan sich auch erinnert, dass sein Stiefvater manche Fundstücke womöglich nicht so ganz legal bekommen hat.
Der ist dann wirklich in die Kiesgrube gefahren nach Geinsheim und hat dann da den Baggerfahrer bestochen. Und immer wieder kamen dann Knochen oder Geweihe oder so richtig viel Zeug. Und dann hat er dem Baggerfahrer immer wieder mal so 50 D-Mark versprochen oder zugesteckt, wenn der ihm irgendwelche großen Knochen gesichert hat.
Eigentlich wollen Jan und sein Bruder das Haus gern verkaufen. Aber erstmal muss ja diese Sammlung irgendwie weg. Sein Bruder hatte deshalb die Funde fotografiert und an Händler geschickt.
Ein Händler aus Ostdeutschland und ein Händler aus der Schweiz, die wollten dann kommen und für 3000 Euro nehmen wir ihnen das alles ab.
Aber Jan hatte ein mulmiges Gefühl dabei. Macht er sich womöglich strafbar, wenn er diese Sammlung verkauft? Er beschließt, eine zweite Meinung einzuholen, beim Senckenberg-Museum. Und das schickt den Paläontologen Philipp Havlik.
Bei mir persönlich kommt so einmal die Woche irgendeine Meldung rein, Mensch, da ist wieder eine Sammlung. Es sind Hunderte, es sind Tausende Sammlungen vorhanden in Deutschland.
Manche liebevoll zusammengetragene Sammlung ist zwar schön, hat wissenschaftlich aber keinen Wert. Bei Jans Sammlung ist das anders, sieht der Experte auf den ersten Blick.
Ich würde mal sagen, wir haben hier vielleicht so 5000 Objekte. Es ist eine sehr gute Sammlung. Sehr gut bedeutet, dass locker 2/3 des Materials sammlungswürdig sind. Das bedeutet also wirklich, dass wir mit mehreren tausend Objekten langfristig was anfangen können.
Das Besondere an dieser Sammlung, Ort, Funddatum und oft sogar das Alter jedes Knochens und jeder Versteinerung sind auf kleinen Kärtchen notiert. Ein Glücksfall für die Wissenschaftler. Denn im nächsten Schritt können die Landesmuseen in ganz Deutschland so klären, was in welchem Bundesland und wann gefunden wurde. Davon hängt auch ab, was legal oder illegal ist. Denn die Fundgesetze sind in jedem Bundesland verschieden.
Nur weil ich irgendwas erbe, was illegal ist, heißt es ja noch lange nicht, dass ich mich selber strafbar gemacht habe.
Jan ist jetzt merklich entspannter. Auch wenn es etwas länger dauern wird, bis die Sammlung von den Wissenschaftlern begutachtet ist. Und erst danach wird er mit seinem Bruder absprechen, was mit diesem paläontologischen Erbe weiter passiert.
Schlangenskelette und Tierknochen aus der Urzeit. Viele private Sammler haben in der Nachkriegszeit angefangen, so etwas zu sammeln. Und viele von ihnen sind jetzt entsprechend in einem hohen Alter und sterben. Somit erben nun viele Menschen eine ganze paläontologische Sammlung. Infos dazu hatte Yvonne Koch. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hrinforadio.de.